Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Das Meeting verlassen. Einfach raus.
Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich liebe Makler. Eine neue Podcast-Episode ist wieder am Start. Wir haben seit dem letzten Podcast, keine Ahnung, 3-4 Wochen sind schon vergangen. Weil viel passiert ist in den letzten Wochen. Und über all diese Dinge möchte ich heute in diesem Podcast sprechen. Und ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich einen Co-Host dabei in diesem Podcast. Herzlich willkommen wieder einmal, Sam Platt.
Was geht ab? Hi, hi.
Hi, hi. Sam, ich habe mir für die folgende Podcast-Episode ein bisschen anderes Format überlegt, weil ich glaube, inzwischen weiß jeder, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und so weiter und so fort. Deswegen machen wir das diesmal nicht im Interviewformat, sondern mir fallen spontan mindestens 5 krasse Dinge ein, die in den letzten 4 Wochen passiert sind. Und ich will einfach ein bisschen mit dir über diese Dinge schnacken.
Ne? Ja.
Eine dieser Themen, die ich richtig feiere, also die so eines meiner persönlichen Highlights waren, seit ich überhaupt in der Branche bin, war die diesjährige MMM. Wie fandest du die Messe dieses Jahr?
Mega. Absolut besonders. Es waren mehr Teilnehmer als sonst da. Der Altersdurchschnitt war ein anderer diesmal, besonders jünger als sonst. Also man hat absolut gemerkt, dass wir den Altersschnitt deutlich reduziert haben.
Ja, also ich weiß nicht, junge Teilnehmer und so fand ich schon ganz cool. Mein persönliches Highlight war ja unser Vortrag.
Natürlich. Ja. War auch mein Highlight.
Ja.
Und die P1-Feier.
Ja, ey, ganz ehrlich, das P1 war richtig, richtig geil. Aber ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele Covid-Warnmeldungen auf der Corona-Warn-App bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich es habe oder nicht, aber ich bin immer noch richtig fertig von dieser Party.
Bei mir hat sich die App einfach deinstalliert, als ich das P1 betreten habe.
Ganz automatisch, ne?
Einfach von alleine.
Ja. Also Leute, falls ihr in dieser Podcast-Episode mal den einen oder anderen Huster hört oder sonst irgendwas, damit müsst ihr jetzt leben. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Nee. Also ich persönlich fand auf dieser MMM-Messe ein paar Dinge recht besonders, weil das war jetzt die zweite MMM, auf der ich war. Letztes Jahr war es eher so, dass ich irgendwie so von Vortrag zu Vortrag gejumpt bin und mich überall reingesetzt habe und irgendwie IDD-Punkte sammeln wollte. Dieses Jahr kam es nicht dazu. Hast du irgendwelche Vorträge besucht?
Keinen einzigen Vortrag. Ich hatte so viele Gespräche nach unserem Vortrag, vor unserem Vortrag. So viele Fragen, die auf uns zugekommen sind, die nicht direkt im Vortrag gestellt wurden. Wir hatten ja auch 2 eigene Räume, die nahezu durchgehend besetzt waren. Einfach nicht dazu gekommen.
Ja, ich auch nicht. Also ich hatte erst mal ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Lampenfieber, aber schon ein bisschen Vorbereitung für den Vortrag. Erstmal vorher so ein bisschen klarkommen, den Kopf freihalten. Und dann natürlich die Leute, die nach dem Vortrag mit einem quatschen wollten, das war schon sehr, sehr geil. Was glaubst du, warum unser Vortrag so voll war? Also ich glaube, wir hatten ja deutlich über 100 Leute in diesem Raum, ne?
Ja, es wurden ja auch Leute einfach nicht reingelassen, weil der Raum zu voll war. Ich glaube, das Interesse besteht einfach mehr denn je. Ich glaube, dass vor uns keiner so stark versucht hat, aufzuklären, wie wir das gemacht haben. Und wir mittlerweile eine Community, die als eine Bewegung schon bezeichnet wurde, einfach eine starke Community haben, die sich das gerne anhört, uns in Realität mal sehen wollten, weil tatsächlich die meisten Gespräche finden ja per Zoom statt, manche sogar einfach nur per Telefon, wollten uns einfach gerne mal sehen. Und beide Vorträge komplett voll.
Das hat mich auch komplett überrascht. Also ich persönlich dachte eher so, jo, wir kommen da jetzt rein und sind da so, was weiß ich, vereinzelt ein paar Leute, weil uns halt niemand so wirklich kennt oder so. Ne? Plötzlich, 10 Minuten bevor der Vortrag losgeht, der Raum voll. Also komplett voll. Und dann kriege ich nach dem Vortrag mit, Leute kommen auf mich zu und sagen, ja, wir wurden nicht mehr reingelassen, der Raum war zu voll.
Ja, absolut positiv. Absolut.
Finde ich auf jeden Fall auch. Also ich habe mich vor allem auch sehr darüber gewundert, dass da so viele aktive Strukturvertriebler noch im Raum waren.
Wie hast du das darstellen können?
vor allem, weißt du noch, als ich diese nach dem ersten Vortrag diese Insta-Story aufgenommen habe?
Ja.
Also für euch zu Verständnis, die nicht dabei waren. Ich habe nach dem ersten Vortrag dachte ich mir, komm, wir machen mal eine coole Marketingaktion, machen einen coolen Move. Habe dann einfach das Handy genommen und gesagt, hey, wir nehmen jetzt eine Insta-Story auf. Jeder, der nicht drauf sein will oder darf, bitte den Raum verlassen. Innerhalb von 3 Minuten Hälfte der Leute locker raus. Also ich glaube, es gab keinen Raum auf der MMM, bei dem so viele Leute gleichzeitig so schnell raus sind wie bei unserem Vortrag.
Ja, muss schon ein komisches Gefühl für die Leute gewesen sein, rausrennen zu müssen.
Vermutlich schon, ja. Welche Fragen sind denn nach dem Vortrag noch auf dich zugekommen? Also ich meine, im Vortrag hatten wir ja schon ein paar coole Fragen, aber so in der Öffentlichkeit trauen sich die Leute meistens nicht so sehr.
Ja.
Also im Vertrauen, da sind zu mir danach noch mal ein paar Leute gekommen. Da waren die Gespräche ein bisschen intensiver, da sind auch ein paar präzisere Fragen gestellt worden. Gab es auch bei dir Leute, die auf dich zugekommen sind, die ein paar Dinge wissen wollten, die sie in der Öffentlichkeit so nicht gefragt haben?
Ja, klar. Also mich haben nach dem Vortrag ungefähr 40, 45 Leute geaddet, haben mir Fragen gestellt. Manche sind nicht direkt auf der Messe auf mich zugekommen, manche direkt nach dem Vortrag. Manche haben mich dann angeschrieben. Vielleicht die lustigste Frage vorab. Einer hat gefragt, ob er ein Foto mit mir machen darf und das nach seiner Kündigungsfrist dann posten darf mit einem anderen Zeitstempel. Und sich gefragt, ob er überhaupt auf der Messe sein darf. Aber kurz zur Entwarnung. Klar, dürft ihr auf die Messen kommen und auch gute Positionen bei der Vermögensberatung waren auf der Messe, haben sich über den Austausch gefreut und das auch öffentlich gepostet.
Shoutout an sascharabe.karriere oder sascharabe-karriere. Ne? Auf Instagram hatte mich ja geblockt, der Buddy, aus Gründen. Ne? Aber auf der MMM war er auf jeden Fall da. Das fand ich stark.
Fand ich auch cool, auch den Austausch zu suchen. Und die nächste Messe ist ja im September und jeder Vermögensberater und Strukturvertriebler ist natürlich auch mit eingeladen, sich die Fachvorträge anzuhören, vielleicht auch ein paar Themen außerhalb der Finanzdienstleistung. Es wird wahrscheinlich wieder Politiker geben, die Vorträge halten. Immobilienvortrag von Investmentbank wahrscheinlich. Also auch ein paar Themen drumherum.
Der Gerald, der Gute. Ja.
Genau.
Nächste Messe ist in Berlin, ne?
Genau. Im
Ja.
Estrell Hotel wahrscheinlich.
Habe
Der
ich auch
eine oder
schon
andere
geschrieben.
Strukturvertrieb wird die kennen, die mit T anfangen, die halten dort auch ihre Messen.
Mit T anfangen und S aufhören.
Ja, es kommt auf viele Vertriebe hin.
Ja. Ich glaube, apropos, wenn wir schon über Vertriebe sprechen, die mit T anfangen und S aufhören. Weißt du, was ich glaube, was richtig krank dazu beigetragen hat, dass so viele Leute bei uns im Vortrag waren?
Ein butziger Vorstand?
Ein putziger von dieses Video. Ja, also ich weiß, soll ich sagen, wer es war? Ja,
Nein, aber wer das Video
nein?
haben möchte, kann das gern
Ja,
zugeschickt bekommen von Russland direkt.
aber Digga, die Leute müssen doch wissen, was in diesem Video passiert und worüber wir da
Ja, erzähl.
sprechen. Ja,
Erzähl, erzähl.
also es gibt einen großen Strukturvertrieb in Deutschland, der fängt mit T an und hört mit S auf. Und dieser Vertrieb hat zwei Vorstände und einer dieser Vorstände ist sehr butzig. Deswegen heißt das Video auch Butziger Vorstand. Ja, ich weiß es nicht, ich würde am liebsten den Namen sagen, aber es gab halt so eine Runde, Top 45 war das, da waren, ich glaube, die Top 45 Generalmanager des T-Sternchen-Sternchen-Sternchen-IS-Vertriebs. Ne? Und da hat der Vorstand einfach auf Fragen der Generalmanager geantwortet, was jetzt gegen die Maklerschaft und gegen die Vorfinanz spricht und wie sie denn mit den Vertriebspartnern umgehen sollen, die sie mit diesen Fragen konfrontieren. So. Und witzigerweise wurde dieses Meeting aufgezeichnet. Das hat begonnen mit den Worten: Ja, Leute, also ich habe jetzt diesen Vortrag, den ich hier jetzt mache, nicht fünfmal in die Rechtsabteilung gegeben. Weil sonst hätte ich hier nicht stehen müssen. Und wenn die Vorfinanz das Video in die Hände kriegt und es von ihren Anwälten von links nach rechts auf jedes Komma überprüfen lässt, da hätte ich fairerweise keine Lust drauf. So oder so ähnlich. Das war jetzt, keine Ahnung, ob
Ja.
das ein wortwörtliches Zitat war, aber so hat das Originalvideo angefangen. Ja, jedenfalls ist es für ihn ziemlich blöd gelaufen, weil das Video ist halt rausgekommen und das ist in die Hände der Vorfinanz geraten. Und naja, in diesem Video sind es, glaube ich weiß nicht, 70, 80, 90 Minuten, in denen er diesen Vortrag hält und einfach ein paar echt fiese Lügen über die Maklerschaft in die Vorfinanz erzählt.
Ja, also, jetzt könnte man das so machen, wie der Laden das macht und Abmahnungen schicken. Wir dachten, wir machen das ein bisschen lustiger und arbeiten einfach die falschen Informationen auf und geben die publik.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn die Vorfinanz das Ganze jetzt abgemahnt hätte, ja, dann hätten die halt gesagt, ja gut, dann machen wir es halt nicht mehr. So, genau. Dann hätten wir das halt niemals mitbekommen. Aber was dabei rausgekommen ist, ist sehr, sehr gut. Also man darf das Originalvideo natürlich nicht veröffentlichen. Ich habe das Original gesehen und ich finde es echt zum Kotzen, was da alles erzählt wird. Also Makler kippen ihre Seele in den Auskurs und ich habe die quietschenden Dielen und das Neonlicht eines Maklerbüros gesehen und glaubt mir, Freunde, da will man nicht enden. Solche Aussagen kommen von einem fucking Vorstand eines Vertriebes. Ja, also deswegen, wenn das Originalvideo geteilt werden würde, dann wäre das, glaube ich, das würde ein Leben beenden, mindestens eins. Ja. Aber da wir in Deutschland sowas wie die Rechte am eigenen Bild haben, darf man das Originalvideo nicht teilen. Deswegen hat Stefan Peters, der gute Videomarketer, das Video einfach zum Anlass genommen und hat das Ganze parodiert. Also er hat alles einfach nachgestellt und hat alle falschen Aussagen einfach richtig gestellt.
Ja,
das fand ich sau lustig.
Ich fand es auch so lustig. Auch, dass er das Fahrrad im Hintergrund hängen hat, das ist schon echt klasse.
Ja, Mann, das Fahrrad war das Beste.
Ja, auf mich sind dann viele Leute zugekommen, haben gesagt, das Video schwach geredet wurde, dass es gar nicht um die Firma geht, um die es eigentlich geht, sondern plötzlich auf einen größeren, anderen Strukturvertrieb zugeschoben wurde und so.
Die schieben das echt auf die DVAG. Das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Also ich, vor allem, weißt du, Stefan Peters, der würde ja im Leben nie was gegen die DVAG sagen.
Nein, absolut nicht.
So, und dann sagen die, ja, nee, das Video geht gegen die DVAG, obwohl es, also ich finde es offensichtlich, es geht um einen butzigen Vorstand.
Ja, und er hat sogar die M's und die Pausen mit aufgenommen. Also man hat fast wie synchron gesprochen.
Ja.
Das so gut dargestellt.
Das ist richtig, richtig gut gemacht.
Und vor allem, ich würde so gerne Chatverläufe veröffentlichen mit den Leuten, die auf mich zukamen und mir was geschickt haben. Aber
es geht um Trainees, es geht um GSM, es geht um TIC, es geht um Generalmanager. Also ich meine, komm, wie offensichtlich würden wir es noch machen?
Ja.
Leute, falls ihr Bock habt, die Nachstellung zu sehen, das Original darf ich nicht teilen, aber die Nachstellung, die packe ich euch in die Shownotes unten rein. Dazu werden wir vielleicht auch nochmal ein separates Video machen, weil da sind halt echt ein paar Aussagen gefallen, die verwirrend sein können und die müssen wir natürlich nochmal richtig stellen. Und da wir in diesem Podcast inzwischen über 1000 Follower haben, also nochmal vielen, vielen Dank an alle Hörer, das ist einfach geisteskrank, wie schnell dieser Podcast wächst, finde ich das ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig, dass die falschen Aussagen richtig gestellt werden.
Und das liegt vielleicht auch daran, dass man, wenn ihr einem Podcast folgt, eure Führungskraft das nicht sieht. Und wenn man bei Instagram folgt, vielleicht schon.
Ja. Genau. Ne? Weißt du, was ich mir wirklich frage?
Was denn?
Unter diesen 1000 Followern, wie viele davon sind Rechtsanwälte?
Ja, nicht so viele, denke ich. 3. Habe ich das bei meinen Followern eher? Oder bei denen, die anonym die Stories gucken?
Ja. Also dieses Video war auf jeden Fall auch eines der Highlights der letzten Wochen. Was ich echt stark finde inzwischen, keine Ahnung, wie das kommt, aber mich haben jetzt inzwischen Leute auch einfach random angerufen. Also normalerweise ist ja der Weg so, du hast irgendwie einen Podcast, dann kommen die auf dein Instagram-Profil und dann schreiben sie da mal so, hey, gibt's dich wirklich? Wollen wir mal miteinander schnacken? Ne? Und dann telefoniert man mal und dann gibt's einen Zoom-Call. Und gestern hatte ich das erste Mal einen Anruf, also random, wirklich aus dem Nichts, eine unbekannte Nummer. Ich bin in ein neues Haus gezogen, dachte, es ist der Vermieter. Gehe ich plötzlich ran, sage, hey. Und er so, ja, hi, ich habe von einer Kollegin von der Barmenia die Nummer von dir weiterbekommen. Ich bin gerade bei der Swiss Life Select und möchte gerne aussteigen. Ich habe nur ein Problem, ich habe 2 Jahre Kündigungsfrist, weiß nicht, wie ich rauskomme. Dann habe ich ihn gefragt, okay, also jetzt.
Hammer.
Moment mal, also so, wie kommst du denn überhaupt jetzt hierher? Wie kommst du auf die Idee? Er so, ja, ich habe mir dein Instagram-Profil angeschaut und ich finde die Dienstleistungen, die wir machen, für den Kunden super. Also der Kunde merkt es jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie bei der Swiss Life oder bei einem Makler beraten ist. Aber ich arbeite halt in seiner Position, so wie er es gesagt hat, halt für die Hälfte des Geldes. Mhm. Und das ist dann halt schon irgendwie crazy. Und das hat mir dann nochmal bewusst gemacht, dass es halt genauso ist, wie wir das immer wieder sagen. Für den Kunden ist der Mehrwert, den ein Berater im Strukturvertrieb liefert, oft brutal gut. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Teilweise gibt es da Berater, die kostenfrei irgendwelche Sachversicherungen vergleichen und Kfz-Geschäft machen und bei der Steuer helfen und dafür kein Geld verdienen.
Nur um dann irgendwie provisionsfrei auch noch in den einen oder anderen Vertrieben.
Ja, genau. Also sage ich, es ist fast schon Ehrenamt. Und okay, vielleicht macht man das ja auch ab und zu, um irgendwie den einen oder anderen Nebenvertrag zu platzieren. Aber da ist schon moralisches Verständnis für den Kunden dahinter, in vielen Fällen. Ne?
Absolut.
Aber für den Berater macht es halt einen riesen Unterschied, weil wenn du jetzt das gleiche Geschäft machen könntest, wenn du das Sachgeschäft vermitteln könntest, wenn du bei der Steuer helfen kannst und so weiter, was wir ja teilweise auch bei unseren Kunden machen, und dafür dann auch noch vergütet wirst, weil du das einfach darfst, dann ist es halt heftig gut.
Absolut. Vielleicht kommt das manchmal falsch rüber. Wir stellen das so ein bisschen in Schwarz-Weiß dar. Aber tatsächlich habe ich sehr viel Positives im Strukturvertrieb erlebt. Auch viele Leute, die das jetzt auf der richtigen Seite haben, einen richtigen Wertekompass. Gleichzeitig aber auch zu Beförderungsphasen ein paar Leute, die vielleicht den einen oder anderen Vertrag auf eigene Mitarbeiter geschrieben haben, um befördert zu werden.
Ja, also, das ist keine Pauschale. Was heißt jetzt schwarz-weiße Darstellung? Was ist denn das Ding ist, wie gesagt, also ich bin fest davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Leute im Strukturvertrieb die besten Absichten haben.
Absolut.
Und das ist einfach nicht besser wissen, aber für den Kunden ist das auch ein riesen Mehrwert oft. Den Kunden ist es scheißegal, wem der Bestand gehört, wem dies, das, jenes, das ist ein Boogie. Aber für den Berater kann das halt die komplette Welt verändern. Wenn du plötzlich mit Leads arbeiten darfst, wenn du plötzlich Marketing betreiben darfst, wenn du plötzlich, boah, eines meiner Highlights, ne? Der Code of Conduct, den du mir neulich geschickt hast.
Ja.
Vom ein Vertrieb, welcher vom Pars pro Toto geprägt ist. Ja. Ey, das darf man sagen, das ist jetzt nicht irgendwie. Ne?
Para pro Toto.
Para pro Toto, ey. Ich weiß nicht. Wenn wir irgendwann mal die Reichweite haben, dass wir irgendwie einen SEO oder so dazu bringen können, einen kurzen Song für uns aufzunehmen, dann wird Para pro Toto, das wird der Song sein, Alter. Ja. Jedenfalls dieser Code of Conduct, hast du ihn hier mal durchgelesen?
Klar.
Digga, ich dachte mir so, ey, die dürfen ja gar nichts.
Das war's ja mit Online-Auftritt.
Also nicht.
Nur noch eine konkrete Sache. Sie dürfen Samplet und Russland nicht mehr folgen. Das fehlt noch so im Abspann. Und wenn sie einen mitliken, werden sie angerufen. Man muss sich mal fragen, manche Führungskräfte haben so unglaublich viel Zeit, dass wenn jemand ein Bild bei mir liked, der nicht mit mir befreundet ist, der über ein Profil, welches auch nicht mit mir befreundet ist, weil sie nicht mit mir befreundet sein dürfen, weil die Führungskräfte vielleicht eifersüchtig sind, und das trotzdem bei 200-300 Likes findet, die Person anschreibt und sagt, hey, du darfst das Bild nicht liken, sonst fliegst du bei uns raus. Das muss schon sehr viel freie Zeit beinhalten.
Selbstständigkeit at its best.
Ja. Mhm.
Ja, also was ich richtig krass fand, ist in diesem Code of Conduct habe ich gelesen, irgendwie sowas wie: Akquise ist eine sehr persönliche Angelegenheit und ein Akquiseprozess darf durchaus mehrere Wochen, teilweise auch mehrere Monate in Anspruch nehmen.
Ja.
Ja, und da dachte ich mir, okay, jetzt pass auf, jetzt bist du Unternehmer und willst, oder glaubst Unternehmer zu sein, besser gesagt, und willst irgendwie dafür sorgen, dass deine Firma profitabel ist.
Ja.
Jetzt brauchst du aber 3 Monate für einen Akquiseversuch, um eine AV mit 12 Promille, um eine AV und eine BU zu vermitteln. Herzlichen Glückwunsch, ey. Das Unternehmen wird wahrscheinlich hochprofitabel und gewinnbringend sein.
Ja, also als ich noch im Strukturvertrieb war, war unser lustigstes Meeting, hatten wir einen, der hatte Telefonangst. Unsere Führungskraft kam auf die Idee, den an der Heizung zu ketten und erst, wenn er 10 Termine gelegt hat, ihn wieder rauszulassen.
Kannst du das beweisen?
Natürlich nicht.
Ja, also Leute, das berichtet hier natürlich nur von persönlichen Erfahrungswerten.
Absolut und nur persönliche Erfahrungswerte.
Genau, das ist jetzt kein Standard, der in diesem Vertrieb passiert. Aber was Standard in diesem Vertrieb ist, ist laut Code of Conduct das nicht gewünschte Betreiben von Online-Marketing. Mit der Begründung: Wenn etwas gut funktioniert, dann dauert es nicht lange, bis andere Vertriebspartner auch anfangen, das zu tun. Und das könnte ein falsches Bild für diesen Vertrieb erzeugen. Im Sinne von, ja, wenn einer Online-Marketing macht und erfolgreich damit ist, dann werden das alle machen und das zerstört irgendwie den Ruf des Vertriebs. Was ich halt so nicht verstehe. Ich meine, Marketing ist doch das älteste und wichtigste Gut, also der wichtigste Skill, den es im Business gibt. Mein Lieblingsbeispiel ist vor 400 Jahren die Kneipe, die aufgemacht hat. Da hat sich ein Hauswirt vor das Haus hingeschrieben, Kneipe. Und jedes Mal, wenn irgendjemand reingekommen ist, hat er gesagt, Leute, erzählt, hier ist eine Kneipe. Und wenn dann irgendwann mal die Zeitung erfunden wurde, hat er in die Zeitung eine Annonce gemacht, hier in der Bahnhofstraße, da ist eine Kneipe, damit die Leute das wissen. Und jetzt bist du in einem Vertrieb, ein Unternehmer im Unternehmen, und dann wird dir vorgeschrieben, du darfst diese Anzeige nicht machen.
Ich habe manchmal das Gefühl, also es ist auch nur ein persönliches Empfinden, dass viele Führungskräfte gar nicht wollen, dass die Partner von denen so wirklich erfolgreich werden. Weil wenn die Partner darunter sich mit Marketing beschäftigen würden, ihre eigenen Anfragen generieren würden, vielleicht sogar eigene Partneranfragen generieren würden, fragen sie sich zu Recht dann, hey, was macht meine Führungskraft? Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, der meinte, meine Führungskraft ist eigentlich nur noch da, um einmal im Monat Meeting zu halten, auf dem Tisch zu stehen und zu klatschen. Dafür möchte ich irgendwie kein Overhead mehr abgeben. Und irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass es in die Richtung geht, dass wenn die Partner wirklich erfolgreich werden, vielleicht sogar kurz vor der gleichen Stufe stehen, die Führungskräfte einfach gar kein Interesse mehr an der Person haben. Und wo man vorher dachte, okay, wir sind richtig gut befreundet, ist plötzlich weg.
Also jetzt mal eine ganz, ganz heiße Verschwörungstheorie. Ja? Kennst du diesen Satz, der dir im Vertrieb gesagt wird? So, hey, das ist das fairste Modell überhaupt, weil deine Führungskraft hat das Interesse daran, dich erfolgreich zu machen, weil nur dann wird sie selbst erfolgreich?
Ja, solange bis du erfolgreicher bist.
Ja, ich habe die Theorie, und das kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, aber das ist halt meine persönliche Einschätzung und Meinung, dass es so sein könnte, dass die Führungskraft im Gegenteil gar nicht so das Interesse hat, dich zu fördern, denn je höher du in der Provisionsstufe aufsteigst, desto geringer ist die Marge, die die Führungskraft auf deine Umsätze hat.
Ja, vielleicht kleiner Vorwurf, der uns beiden immer vorgehalten wird, mit wir würden einen einmaligen Bonus bekommen, wenn wir Leute rekrutieren und dann nie wieder und uns eigentlich egal, was mit den Leuten passiert.
Jawohl.
Wir haben uns genau dagegen entschieden. Wir generieren Kundenanfragen und verkaufen sie nicht, sondern geben sie über eine Provisionsbeteiligung weiter. Was hat der Partner dadurch als Vorteil? Wir geben die Anfragen nicht doppelt weiter, weil das keinen Sinn macht. Wir würden uns ja einfach einen Storno, den wir selber zahlen, wieder reindrücken. Der zweite Punkt ist, desto besser die Qualität ist, desto mehr Umsatz schreibt der Partner, desto mehr Umsatz haben wir durch die Beteiligung. Und nein, wir kriegen keinen einmaligen Bonus, wenn wir Leute rekrutieren.
Ja, die krasseste Story, die ich gehört habe, ist, pass auf, halte ich fest, Norbert Porasik möchte die V-Finanz verkaufen. Ja. Er hat es aber nicht geschafft. Ja. Er hat es nur geschafft, 60% zu verkaufen. Okay. Und damit er die restlichen 40% auch verkaufen kann, hat er uns beide rekrutiert, damit wir möglichst viele Vermittler für die V-Finanz gewinnen, um den Laden besser dastehen zu lassen, damit er auch die restlichen 40% verkaufen kann.
Jawohl.
Ich habe mir gedacht, welche Führungskraft kann so blöd sein und so einen Bullshit erzählen? Weil, okay, ich weiß, wer das war, aber das... Okay. Aber ich meine, guck mal. Angenommen, es wäre so, ja?
Ja.
Dann ist das doch ein Schuss ins eigene Knie. Weil entweder es ist die Wahrheit, das würde wiederum bedeuten, dass wir beide so krass sind, dass wir einen millionenschweren Maklerpool zu zweit aufwerten können, was wiederum dafür sprechen würde, uns zu folgen.
Ja, und ich glaube, dass wir das können.
Und auch machen. Ja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber
vielleicht sind wir so gut gewachsen, dass wir sogar ein paar Prozente davon ausmachen.
Ja, das ist nur mal ein anderes Thema. Aber der zweite Punkt, was viel, viel schlimmer ist, mal angenommen, das stimmt nicht. Ja. Die Führungskraft ja offensichtlich gelogen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, es passiert häufiger. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass häufiger gelogen wird. Und jetzt stellen das auch die meisten oder viele Vertriebe fest und gehen auf Leute, die ihre Kündigung noch nicht eingereicht haben, zu. Auch auf Vorstandsebene rufen Partner von mir an und sagen, hey, möchtest du mit uns eine PowerPoint ausarbeiten, die wir Führungskräften geben können, wenn jemand fragt, warum man nicht zur V-Finanz gehen soll? Dann rufen mich die Leute an und sagen, hey, wie erkläre ich denen, dass ich jetzt nächste Woche kündige?
Ich habe sowas Ähnliches, so ein ähnliches Erlebnis. Und zwar habe ich neulich einen Screenshot zugeschickt bekommen von jemandem, ich weiß es gar nicht, in welcher Position er in dem Vertrieb ist, aber ein Juniorberater ist wohl auf ihn zugekommen und hat gefragt, wer ich bin, also wer Ruslan Korczuk ist. Und dann hat er irgendwie eine Antwort gebracht, wie mit die ständige Prägung mit wir gegen den Markt ist der beste Schutz, um eure Kronprinzen vor der Vergiftung durch andere zu beschützen oder so. Also damit meint er uns. Ne?
Ja,
Du hast die Nachricht gelesen, ne?
Ich habe Nachricht, ich weiß, wer es ist, ja.
Ja,
das wird lustig in 2 Wochen.
Wo ich mir so dachte, Digga, wenn du wüsstest, wie viele Leute von dir bald gehen werden. Das ist.
Ja, genau.
Das ist unglaublich, unglaublich einfach, wie die Führungskräfte im Vertrieb manchmal offensichtlich. Gut, was hast du
Steuern, auch, steuern wollen.
Steuern wollen, ja, das ist ein guter Begriff.
Es ist immer schwierig, wenn du nicht fachlich nicht weiter weißt oder einfach wirklich kein Argument dagegen hast, wie es dann so schnell in die persönliche Ebene geht, wie Aussagen zum Beispiel, wenn er wirklich Geld verdienen würde, würde er eine andere Uhr tragen oder mit Schütze dich vor der Vergiftung.
Das mit der Uhr fand ich heftig. Das mit der Uhr fand ich heftig.
Das war auch der Grund, warum sein Team gegangen ist. Also manche Menschen blicken ja hinter die Kulissen und verstehen das.
Wollen wir sagen, wer es war?
Nein.
Aber das mit der Uhr fand ich heftig.
Auch da werden demnächst ein paar Leute gehen und deshalb. Ja. Das ist genug.
Du. Also einfach zur Relation, damit ihr das mal nachvollziehen könnt. Zu dem Zeitpunkt, dass dieses Gespräch geführt wurde, wie hoch war dein Vermögen da ungefähr?
Keine Ahnung. 400.000, 500.000 wahrscheinlich Nettovermögen.
So.
15 Immobilien.
Ja, genau, so. Also. Und wir wissen ja alle, dass du recht bescheiden bist. Meistens. Häufig.
Meistens.
Ja. So. Und deswegen, also.
Es ist tatsächlich, also wenn ich gucke, prozentual vom Einkommen her, was ich ausgebe, im Verhältnis zu dem, was manche in der Teamleiter oder anderen Positionen ausgeben, ist das schon okay.
Nee, aber der entscheidende Punkt ist, die Uhr, die du da getragen hast, ich meine, ich glaube, das war deine Breitling, die du da am Anfang getragen hast, ne? Die ist ja jetzt auch nicht billig. So, ist jetzt nicht die krasseste Protzer-Uhr, aber ist jetzt auch nicht die 20 Euro Casio von Amazon.
Nein, ich fand die einfach schön. Ich habe genau die gleiche jetzt von Rolex, die sieht 1:1 gleich aus, kostet nur das Fünffache.
So. Und dann sagt dieser Dude, ja, wenn der wirklich Geld verdienen würde, würde er eine andere Uhr tragen. So,
ja.
Was?
Ja.
Also, wie oberflächlich kann man Menschen bitte beurteilen? Vor allem, was ich an dieser Sache halt so abfuck finde, ist, dass das halt wirklich rationale Fakten sind, die wir bringen. Ich meine, schlag mal 84 HGB auf. Also, da kannst du nichts dagegen sagen. Da kannst du nicht dagegen sprechen. Guck dir mal die Provisionssätze an. Guck dir mal an, was ein eigener Bestand ausmacht und so weiter und so fort. Das sind halt rationale Fakten. Das hat nichts damit zu tun, wie viel wer von uns verdient.
Vielleicht, manche haben ja Angst, sich einen Testzugang zu machen. Macht euch doch einfach einen Testzugang auf vorfinanz.de. Vielleicht nicht mit dem richtigen Namen. Aber auch da werden alle Provisionssätze für euch offengelegt. Vergleicht einfach mal, was ihr bei den Gesellschaften kriegt. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Promille auszurechnen, weil ihr in Einheiten oder in irgendwas anderem rechnet, könnt ihr uns einfach gerne schreiben. Wir können euch eine Gegenüberstellung geben, eine Übersicht.
Ja.
Oder das Ganze auch erklären. Ansonsten guckt einfach mal rein. Könnt das System betrachten und, und.
Ja. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, 45 Promille und mehr sind nicht selten im Lebenbereich. Und ich glaube, 20, 25, teilweise bis zu 30% im Sachbereich sind jetzt auch nicht unbedingt selten. Mhm. Auf die Jahresprämie. Und das ist halt schon, das scheppert schon nach einer ganzen Weile. Und das muss man sich halt mal bewusst machen. Und mit diesen harten Argumenten, also einfach nur nüchterne, trockene Fakten, die wir bringen, kommen dann die Leute um die Ecke und versuchen die Vertriebspartner mit emotionalen Argumenten im Vertrieb zu halten. Ja. Also der Lieblingstrick der Führungskräfte, der immer wieder vorkommt, ist, ich hätte niemals gedacht, dass du so unloyal bist.
Immer. Oder du treulose Tomate.
Treulose, wirklich jetzt?
Hatte ich schon 4-mal. Mit Screenshots.
Ja. Nee, also ich hab vor allem von Leuten gehört, die sagen, hey, bevor ich die Kündigung eingereicht habe, war alles Chico. Beste Leute, beste Freunde und so, und dann die Kündigung eingereicht. Plötzlich war ich undankbar und ehrenlos und treulos und wie ich den Leuten sowas antun kann, nach allem, was sie für mich getan haben. Ne? Solche Dinge, wo die Leute dann auch sagen, hey, ich habe mir mal über die Jahre ausgerechnet, wie viel Overhead ich abgegeben habe und was sie alles an mir verdient haben. Das ist schon okay. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwas umsonst gemacht haben, aus Gutmütigkeit oder so.
Ja, wir rutschen ein bisschen vom Thema ab, wir wollten über die Messe reden.
Ja, schon.
Es sind so viele Themen, eigentlich könnte man viele Gespräche aufnehmen. Ich würde auch gerne kurz Shoutout an Vladi, viele Gespräche mit Vladi aufnehmen und hier einfach posten mit Top Moves der Finanzdienstleister der letzten Zeit und sowas. So ein Dreier-Talk, das wäre lustig.
Mein Lieblingsspruch von Vladi ist, hast du eine Behinderung, die dich davon abhält, deine Unterschrift auf einen Antrag zu schreiben oder warum schreibst du keinen Umsatz?
Ich habe viele Top-Bladi-Sprüche.
Ja, hau mal einen raus.
Nee, es ist eher in Absprache mit Bladi.
Achso, hat er das Copyright da drauf?
Bestimmt hat er das Copyright da drauf,
ja. Ja, wahrscheinlich. Okay, gut. Also, Bladi, wenn du zuhörst, wir bräuchten mal eine Episode mit den Top-Bladi-Sprüchen. Ja. Nee, aber klar, wir wollten über die Messe sprechen, aber letztlich, die Messe war geil. Es waren brutal viele Vorträge da. Wir haben zwei Bomben-Vorträge gehalten und danach ging es ins P1. Ja, und witzigerweise, die meisten Gespräche zum Thema Strukturvertrieb, Marktwirtschaft und so weiter, die kamen im P1 zustande. Also auf der Messe gar nicht so viele. Klar sind da auch ein paar Leute dazugekommen, aber ich glaube, da waren die Leute auch selber mit Vorträgen so beschäftigt. Mhm. Und nach 3-4 Gin Tonic im P1 war dann jeder plötzlich offen, darüber zu sprechen. Und das Witzige ist, jedes Mal beim Pissen, ne? Jedes Mal gehst du irgendwie dahin und plötzlich hält dich ja einer an und so, hey, ich habe Fragen.
Okay, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe mir extra oder für uns die beiden Räume oben gebucht. Ich hatte viele Gespräche oben. Ich habe 7 oder 8 echt interessante Menschen da kennengelernt, die von verschiedensten Vertrieben sind. Manche haben sogar schon eine Maklergemeinschaft, sind einfach nur bei einem anderen Pool, würden aber gerne mit uns arbeiten, haben sich auf Investment spezialisiert und wollen da eine Kooperation. Manche auf Immobilien, manche nur auf Lebenprodukte und sowas, wollen mit uns kooperieren. Also auch wenn Leute bereits Makler sind, kommen die auf uns zu und haben Fragen zum Lead-Bereich. Wir geben die Leads ja auch nicht nur ausschließlich an Leute, die mit uns wechseln, sondern auch auf bestehende Makler. Es kam neulich als Frage mit, hey, müsste ich zurück in Strukturvertrieb, dann zu euch wechseln, damit ich Kundenanfragen kriege, oder geht das auch, wenn ich bereits Makler bin? Ja, sag mir, es geht auch, wenn du Makler bist. Aber tatsächlich im P1, vielleicht lag es bei mir, weil ich keine 5 Meter gehen konnte, ohne einen Partner zu treffen. Und es war echt von jedem so herzlich begrüßt. Danke dafür nochmal. Ich bin auch froh, dass ich nicht jedes Mal überredet wurde, darauf anzustoßen, auf den Wechsel, mich da wahrscheinlich rausgetragen hätten.
Ja.
Aber auch da kamen tatsächlich viele Fragen. Desto später der Abend wurde, desto spannender wurden die Fragen.
Und desto lockerer wurden die Getränke rausgegeben. Ne? Das war ja auch eine gute Sache. Ja. Also, was ich sehr, sehr cool fand am P1, ist, dass dort scheißegal war, ob du Makler bist, ob du Strukturvertrieb bist oder sonst irgendwas, da hat man sich einfach miteinander unterhalten, weißt du? Und was ich relativ cringe fand, ist, auch eines meiner Highlights der letzten 4 Wochen, dass es Vertriebe gab oder immer noch gibt, die plötzlich spontan am 26.04. am Tag der MMM eine Pflichtveranstaltung hatten.
Ja, oder Zoom-Meetings mit Pflicht, die Kamera anzumachen und den Hintergrund zu zeigen. Oder spontan 7, 8 Anrufe an dem Tag, wo die Person ist. Ist wie eine schlecht laufende Beziehung, oder? So ein bisschen, wenn du dir gegenseitig nicht vertraust. Wie, hey, warum hast du sein Bild geliked?
Wo warst du letzte Nacht?
Warum folgst du so vielen Leuten?
Was habt ihr geschrieben? Zeig mir deine Chatverläufe.
Oh, das kam auch häufig vor. Das kam auch so häufig vor. Da musst du wirklich als gesunder Mensch Chatverläufe als Mann mit einem anderen Mann löschen, weil ein anderer Mann eifersüchtig auf ihn ist, dass er vielleicht zu viel in Kontakt mit dem steht.
Ich frage mich, ob wir bei manchen Menschen irgendwie mit einem anderen Namen eingespeichert sind. Irgendwie so.
Ja, Ali Autoservice hat mich der letzte Repräsentanzleiter eingespeichert, mit dem ich in Kontakt war, weil er meinte so, hey, falls du irgendwie mal schreibst oder so und ich im Meeting bin, dass das nicht aufploppt.
Ja, das ist schon
heftig. Er schreibt noch mit Hi Ali.
Ja, also das Ding ist halt, als du das Ganze angefangen hast vor, ich weiß nicht, wann war es? 2 Jahren inzwischen? Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass es so krank wachsen wird. Niemals.
Nein. Ich wollte eigentlich ein paar Makler finden, die fähig sind, dann die Anfragen damals noch ausschließlich Soldatenbereich abzuarbeiten und in dem Bereich sich stark zu entwickeln. Und jetzt generieren wir Anfragen im nahezu jedem Bereich. Ja. Sogar LKW-Fahrer. Neulich gehört, dass wir auch LKW-Fahrer und Busfahrer-Leads generieren.
Trucker-Leads,
ja.
Ja, also das Krasse ist, was ich in Bezug auf Leads halt echt heftig finde, ist, dass viele Führungskräfte nach wie vor im Jahr 2022 der festen Überzeugung sind, dass Lead-Beratung nicht funktionieren kann. Ne? Also es ist auch wir hatten doch mal, du hattest besser gesagt mal, ich glaube 2019 Leads an deinen Vertrieb weitergegeben.
Ja.
Ja. So. Und Dieser Vertrieb behauptet heute immer noch, dass sie damals keinen Umsatz geschrieben hatten, weil es an den Leads lag.
Ja.
Jetzt hatten wir aber 2019 auch die Zusammenarbeit gestartet. Mhm. Und ich habe mit denselben Leads, die der Vertrieb bekommen hat, Umsatz geschrieben.
Ja.
Also es
tatsächlich, also was uns auch auszeichnet, warum das Ganze jetzt funktioniert, ist erstens, also die Anfragen damals waren Follow-up-Anfragen. Das waren keine Anfragen, die für den Vertrieb generiert wurden, sondern das waren Anfragen, die mindestens 3 Monate alt waren und ein anderer Vertrieb bereits durch hatte. Warum das jetzt funktioniert ist, weil wir den Fokus nicht nur auf die Lead-Generierung gelegt haben, sondern enorm stark an den Prozessen gearbeitet haben. Wann wird der Kunde angerufen? Wie wird er beraten? Wann wird er beraten? Wenn wir den nicht erreicht haben oder er vielleicht nicht zum Termin erschienen ist, wie die Prozesse dahinter laufen. Und nur alleine die Lead-Generierung bringt vielleicht 20%, vielleicht 25% vom Gesamten. Die ganzen Prozesse dahinter mussten sich ja erst entwickeln. Ich war damals ja selbst noch im Wechsel. Der Vertrieb, den du ansprichst, war, glaube ich, auch absolut noch im Wechsel. Ich glaube sogar, dass manche noch in Kündigungsfrist waren. Also so neu war alles. Das heißt, weder die Prozesse standen, noch wusste jeder, wie man die Systeme bedient, noch wusste man, wie man anruft und, und.
Ja, also Prozesse, Online-Präsenz grundsätzlich, finde ich super wichtig. Gerade wenn du, egal ob du jetzt Leads beraten willst oder ob du persönliche Mandanten beraten willst oder wie auch immer, wenn du heutzutage nicht online auffindbar bist, bin ich fest davon überzeugt, dass dein Business nicht lange bestehen bleiben wird. Weil gerade alle, die jetzt gerade 14, 15, 16 Jahre alt sind, die in ein paar Jahren ihr erstes Einkommen haben, die laufen an deinem Büro vorbei, physisch, und gucken auf ihr Handy, auf Google Maps, ob es dort was gibt. Und wenn sie dich dort nicht finden, ist es halt vorbei. So, und jetzt auch ein witziger Punkt, der Report, Code of Conduct von dem Vertrieb, von dem wir vorher gesprochen haben, ne? Google My Business Konto. Ist ein kostenloses Konto, kann sich jeder Mensch anlegen. Ne? Du musst nicht mal irgendwie einen Auszug aus dem Handelsregister bringen oder so. Darf jeder machen, Bewertungen sammeln, schafft extrem viel Trust und so weiter. Dürfen die nicht machen. Dürfen die einfach nicht machen, weil Fake-Bewertungen den Ruf des ganzen Vertriebes schaden könnten.
Fake-Bewertungen, ja.
Ja, eher Fake-Bewertung natürlich. Ne? Jedenfalls zurück zum Thema. Gerade diese Online-Präsenz, die wir inzwischen aufgebaut haben, also ich meine, wir haben inzwischen gerade im Soldatenbereich, wir haben Webseite, wir haben etliche Instagram-Channel, wir haben einen starken YouTube-Channel, einen Podcast, der läuft. Man findet uns einfach und deswegen sind auch die Terminausfallquoten geringer und ja, der Beratungsprozess ist inzwischen auch sehr, sehr gut geworden. Empfehlungen kommen inzwischen gut rein. Das heißt, das Game ist natürlich auf ein ganz anderes Level gewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand jetzt komplett neu mit Lead-Generierung anfangen will, dass er da erstmal seine Schwierigkeiten haben wird.
Klar, also es sind ja auch die Prozesse, die neu gebaut werden. Es ist nicht wie nur Empfehlungen abtelefonieren oder auf sein Umfeld zuzugehen. Das ist einfach anders. Aber auch Empfehlungen im Bereich Makler werden kommen immer mehr. Ich glaube, wir haben bei dem einen oder anderen Vertrieb einen leichten Domino-Effekt erzeugt, dass die Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn höhere Positionen gehen, die so stark gelobt werden, die jetzt neulich sogar vor einem Monat oder zwei auf der Bühne standen und im Peak quasi mit voller Aufmerksamkeit gehen, fragen sich die Leute zurecht mit, hey, warum gehen die? Früher wurde ja immer gesagt, er ist gegangen, weil er es hier nicht geschafft hat und doch da wird er es nicht schaffen. Das ist nicht so. Wenn man sich mit den Leuten dahinter ein bisschen beschäftigt, die gegangen sind und guckt, was die jetzt alles gemacht haben, was für Firmen die hochgezogen haben. Ich kenne mittlerweile Junior-Senior-Berater, die eigene Firmen haben, die höchstwahrscheinlich nächstes Jahr Millionen Umsätze, ich meine nicht Bewertungssumme, sondern Provisionszahlung machen werden.
Shoutout an Finanzstarter.
Genau. Das sind Top-Leute, die sich so stark entwickelt haben. Viele denken ja, wenn die, nehmen wir eine Beispielposition, Teamleiter, Teammanager erreicht haben, dass sie dass sie am Evolutionslimit angekommen sind und danach unternehmerisch nichts mehr folgt, danach in Perfektion alles drauf haben und dann nur noch Teamaufbau machen und dann das passive Einkommen genießen. Das ist nicht so. Die Entwicklung geht, wenn man den Vertrieb verlässt, auch weiter. Sehr stark
weiter. Ich würde sogar so weit gehen, die Entwicklung geht nicht nur auch weiter, sondern ist sogar noch stärker, weil plötzlich hast du halt die Freiheit, wirklich Dinge auszuprobieren und dich zu testen. Ja, plötzlich kannst du halt Dinge tun, die vorher in dem Code of Conduct halt untersagt wurden. Plötzlich kannst du halt mal gucken, wie es ist, einen eigenen Beratungsprozess aufzubauen, um mal ein paar eigene Dinge auszuprobieren. Und das Wachstum, was du, ich kann mich an meinem eigenen Beispiel beobachten. Als ich im Vertrieb war, war mein Wachstum, obwohl mir immer erzählt wurde, dass es dort am schnellsten geht, komplett limitiert, weil ich ultra abhängig war von meiner Führungskraft damals, von dem ganzen Büro, ob die mitmachen oder nicht, was man darf, was man nicht darf. Wir haben, glaube ich, 9 Monate darüber diskutiert, ob wir eine eigene Webseite aufbauen oder nicht und wie, wer die aufbaut und wie die ausschauen soll. Ja. Muss ich mal überlegen. Das ist so krank. Und heutzutage, dieser Podcast zum Beispiel, der ist als, gut, das war jetzt keine Schnapsidee, aber ich dachte mir halt, hey, guck mal, Adventszeit ist jetzt da, nächste Woche, ich muss mal was starten. Mal kurz gestartet und das ist ein Riesenerfolg geworden. Einfach nur, weil ich das hier machen darf. Eigene Podcasts laut Code of Conduct sind bei, jetzt habe ich fast im Vertrieb gesagt, einem aber Vertrieb. Einem Vertrieb, der mit T anfängt und S aufhört, ja. Nicht erlaubt. Muss ich mal vorstellen, du darfst dich dort nicht entwickeln und nicht probieren. Die Entwicklung, die wird dir einfach nur vorgeschrieben. So, und du musst halt zwischen mehreren Wochen und Monaten akquirieren und dann ist es gut. Also, deswegen, wenn du den Vertrieb verlässt, dann fängst du plötzlich an, an andere Grenzen zu stoßen, an andere Herausforderungen zu kommen und dadurch wird dein Wachstum halt krank beschleunigt.
Ich frage mich auch, wenn du 3 Monate dafür brauchst oder 2 Monate, um einen Kunden zu akquirieren, wie du in der Zeit überlebst. Du bist ja gedanklich. Nehmen wir mal an, du bist so 25 bis 30, vielleicht mit einer Freundin wohnst zusammen, hast eine Miete, die du trägst, hast eine Büromiete, die du zahlst, hast vielleicht ein Auto geleast oder zahlst es ab oder gekauft, keine Ahnung, trotzdem hast du Fixkosten, brauchst Monate, um Kunden zu akquirieren. Du bist doch gedanklich nur dabei mit, hey, wie schaffe ich es, die nächste Miete zu zahlen oder wo kriege ich den nächsten Partner her? Kannst du nicht mehr frei feiern gehen oder essen gehen, ohne zu überlegen, hey, wenn ich den Kellner jetzt ansprechen würde, ob er bei mir im Team anfängt, wie viel ich an dem verdienen würde?
Das ist die traurige Wahrheit, ja.
Du kannst dich gar nicht mit dir selbst beschäftigen. Du kannst gar nicht überlegen, hey, worauf habe ich Bock, was würde ich gerne machen, in welche Richtung will ich mich entwickeln, was kann ich machen, was mir vielleicht persönlich Spaß macht, mich entwickelt, aber vielleicht beruflich nicht sofort finanziellen Mehrwert bringt. Ich finde, das geht gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Also vor allem, du musst halt überlegen, auch jede Veranstaltung, jede Telefonparty und jeder Wettbewerb ist Umsatz und Partner. Wo kriege ich den nächsten Kunden, wo kriege ich den nächsten Partner her? Darum dreht sich doch letztlich auch alles irgendwie. Man muss jemanden akquirieren, aus zweierlei Gründen. Also du musst entweder... Ich habe super viele Führungskräfte kennengelernt. Ne? Neulich erst einem, der bei der Telis Top League war, der mir erzählt, hey, hätte ich keinen Eigenumsatz geschrieben, wäre es halt vorbei gewesen.
Das höre ich so oft. Ja. In manchen Karriereplänen munkelt man auch, dass es extra eine Position gibt, wo du vorher sehr hohen Overhead hast. Wenn die Position erreicht ist, einen nur noch sehr niedrigen Overhead hast. Du kriegst aber Stornos natürlich mit der Differenz von vorher reingebucht. Die neuen Umsätze kommen aber nur vielleicht mit 2 Promille, 2,5 Promille reingebucht. Manche Partner holen dich sehr schnell ein und du hast dann plötzlich enorm viel Druck, entweder Eigenumsatz zu schreiben, was für die Position fast schon peinlich ist, dass du in der Position Eigenumsatz schreibst.
Du meinst Repräsentanzleiter, ne?
Ja. Aber es ist gleichzeitig auch schwierig, von null dann Leute zu rekrutieren, sich mit denen zu beschäftigen. Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, wenn, als alles geschlossen war, ich mir schon vorstellen, dass es schwierig war, wenn dich nicht online einer anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne Makler werden oder hey, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten.
Ja, vor allem diese, muss man überlegen, das habe ich auch immer gesagt, wir haben 3G+-Regelung mit Impfung, ohne Impfung, Maske, dies, das, jenes. Also die Hürde, auf einen Vortrag in ein Büro zu kommen, ist ja sowieso schon recht hoch, weil du in der heutigen Zeit deinen Arsch halt aus dem Haus bewegen musst, dich irgendwie ins Auto, in eine Bahn setzen musst, durch den Stadtverkehr musst, ins Büro musst und dich da hinsetzen musst und dir anhören musst, was da passiert. Ja. Jetzt wird das Ganze noch erschwert durch 2G, 3G, 4G. Masken, Impfpflicht und was weiß ich nicht was.
Ja.
Und anstatt zu sagen, okay, wir nutzen diese Zeit, in der sich die ganze Welt auf online umstellt und machen unser Online-Marketing, beharren die Vertriebe nach wie vor auf die altbewährten Methoden und wir machen Vorträge.
Ich denke, es liegt wirklich an dem Punkt daran, dass wenn Partner zu erfolgreich werden, die sich echt Gedanken darüber machen, was bringt mir der Vertrieb eigentlich, was kostet mich das eigentlich, da zu sein, welche Mehrwert habe ich noch, wenn ich meine eigenen Kunden gewinne, meine eigenen Systeme fahre, und vielleicht, wenn ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere und viele auf mich zugehen und fragen, wo ich denn bin, dass das einfach nicht gewünscht ist.
Nicht gewünscht bedeutet verboten. Um es einfach mal zu sagen, wie es ist. Ne? Weil wenn es nur nicht gewünscht ist, könntest du auch mal einfach komplett drauf scheißen und sagen, ja gut, ich mach's trotzdem, ich bin ja selbstständig. Mir ist egal, was gewünscht ist, was nicht. Das Problem ist aber, kenne ich auch ein sehr, sehr starkes Vertriebsteam aus einer Hansestadt in Deutschland, die einfach nur deshalb gegangen sind, weil das Online-Marketing in diesem Vertrieb nicht gewünscht ist. Ja. Die sich, und nicht gewünscht bedeutet nicht, ja gut, du solltest das nicht machen, aber kannst du schon, wenn du willst. Das bedeutet, dass der nächste divisionale General Manager plötzlich auf dich zukommt und sagt, ja Leute, was ist los mit euch? Wir sind doch hier Passport Roto. Wir machen doch alles zusammen.
Ja.
Weißt du? Deswegen, also das finde ich irgendwo dann schon ein bisschen crazy. Und was ich übertrieben cringe finde, ist, wenn Vertriebe dann anfangen, sich mit der Fondsfinanz zu vergleichen und dann sagen, hier, pass auf, der Pro-Kopf-Umsatz bei der Fondsfinanz ist bei X und bei uns ist er bei Y. Mhm. So,
so, was bringt dir die Größe oder der sinnlose Vergleich? Wie groß bist du? Was bringt dir das? Was machst du?
Also sie vergleichen Maklerpool, einen Dienstleister, mit über 27.000 Vermittlern, von denen die meisten halt nur teilweise ihr Geschäft über Fondsfinanz einreichen.
Anbindungen, ich kenne alleine, ich schätze mal 20, 25 Leute, die dort angebunden sind, um auf die Messen zu gehen und sich Leasingangebote. Ja, wir haben gute Leasingangebote.
Ja, das ist wichtig. Leasingangebote
zu sichern oder die SIX-Sonderkondition oder einen Handyvertrag, der dann 10 Euro günstiger ist, zu sichern.
Und dann sagen
bestimmt 1.000, 5.000 Anwendungen.
Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, hey, pass auf, wir bei uns im Vertrieb, wir legen größeren Wert auf eine höhere vertriebliche Befähigung. Mhm. Wie auch immer diese vertriebliche Befähigung aussieht, wenn du kein Marketing betreiben darfst, wenn du keine Events starten darfst, wenn du du darfst nicht mal Stellenanzeigen machen. Okay, für Angestellte, für einen Assistenten oder so, darfst du das machen?
Bei eBay Kleinanzeigen nicht mehr.
Das ist doch crazy, ne? Ja. Aber eine höhere vertriebliche Befähigung oder wie auch immer. Und dann vergleichst du deinen Laden mit wie viele Vermittler hat Tickets?
Keine Ahnung. Weniger wahrscheinlich.
Ja, also auf jeden Fall deutlich weniger als 27.000. So.
Ja. Ja,
und rechnest da den Pro-Kopf-Umsatz raus und versuchst das als Argument zu nehmen. Das ist wie wenn... Sorry. Das ist, ich weiß nicht, was wäre ein passender Vergleich aus einer anderen Branche?
Staatsverschuldung, habe ich gehört. Staatsvermögen ist ein guter Vergleich.
Staatsfonds. Nein.
Das habe ich gehört, ist ein guter Vergleich.
Nein, das ist doch Bullshit. Aber ich meine, einen reinen Dienstleister mit einem Vertrieb zu vergleichen. So, das ist irgendwie, keine Ahnung, Autos sind doch immer ein guter Vergleich. So, also, was gibt es für Dienstleister? Wenn du eine Werkstatt, einen Dienstleister mit einem Autohaus, welches Autos verkauft, vergleichen würdest, so ein Vergleich ist das ungefähr.
Ja.
Wir verkaufen so und so viele Autos und die Werkstatt halt nicht so viele. Das gibt gar keinen Sinn.
Ja.
Aber der Stadtfondsvergleich ist aber auch gut.
Übrigens, ich bin offen für eine Analyse, welchen Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz wir bei uns, bei mir im Team haben, bei den Lead-Umsätzen, bei allgemein. Wir haben ja auch Leute, die keine Leads beziehen, die ihren Vertrieb normal weiterführen möchten. Ja. Erstmal sind so die wahrscheinlich im ersten Jahr, die ersten anderthalb Jahre dabei sind, bis sie sich dann auch auf Leads spezialisieren und feststellen, hey, es geht deutlich schneller.
Ja.
Den Pro-Kopf-Umsatz offenlegen und den zeigen. Ich meine, wir schreiben aktuell über 20 Millionen Bewertungssumme im Monat. Teamgröße kann ich raussuchen, müsste natürlich gucken, wie viele noch in Kündigungsfrist sind und dann kann man einfach den Pro-Kopf-Umsatz ausrechnen. Ich schätze mal, dass er konstant bei um die 100.000 auf die Gesamtpartner liegt.
Ich glaube, wir könnten diese Auswertung machen, aber ich glaube, wenn du diese veröffentlichen würdest, würdest du wieder eine Abmahnung kassieren.
Für irgendwas.
Hast du nicht mal irgendwie eine Abmahnung bekommen, weil du irgendwie angegeben hast, dass du irgendwie 300 Partner gewonnen hast in einem Zeitraum und dass es irgendwie keine Relation dazu gab, wann das gestartet ist und wie viel du vorher hattest?
So ähnlich. Also wir hatten auf der Webseite eine Angabe, wie stark wir gewachsen sind. Wir hatten aber keine Startzahl. Die Zahl, die auf der Webseite stand, war absolut falsch und zwar absolut untertrieben. Wir hatten aber keinen Bezug zur Hauptzahl geschrieben, weil wir im Jahreswechsel waren. Und wie bereits erwähnt, habe ich das Gefühl, dass manche Führungskräfte sehr, sehr viel freie Zeit haben und sehr viel Zeit auf meinen Seiten verbringen und einfach nach Fehlern suchen. Nach belanglosen Fehlern. Also weil ich glaube, wir hatten 30% Steigerung, obwohl wir bei weit über 100%, wir haben ja eine Verdopplung hingelegt. Und sich dann denkt so, hey, das könnte ein Grund sein, warum einer meiner Partner wechselt und deshalb möchte ich dem jetzt Steine in den Weg legen.
Ja, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass manche Rechtsanwälte halt damit betraut werden, 40 Stunden von ihrer 80-Stunden-Woche damit zu verbringen, unsere Accounts zu stalken. Ich meine, wenn du wegen einer Aussage...
Also manche Memes sind schon wirklich lustig.
Aber wenn du halt für fucking Memes vor Gericht geholt wirst, dann fragst du dich halt schon irgendwann mal, ob das Leben noch einen Sinn macht. Weißt du, so, das ist, ja. Das ist in welcher Welt leben wir? Also du postest ein Meme und dann musst du vor Gericht beobachten, wie zwei Rechtsanwälte sich wirklich seriös darüber streiten, ob es erlaubt ist, dieses Meme zu posten oder nicht. Ich meine, wir reden von Memes, Alter. Das ist krank.
Ja, aber bei einer Größe, wo wir jetzt schon Leute abwerben, das schon echt auffällig schädlich für die Vertriebe ist. Und wir stehen, ich finde, wir stehen noch gut am Anfang. Wir haben noch so viel Potenzial zu wachsen. Ich meine, wie viele Vermittler gibt es
da draußen? Jetzt, aber sag mal ganz ehrlich, wir stehen am Anfang, ist ganz klar. Also was haben wir? Wir haben einen Podcast,
ja.
Zwei geile Instagram-Seiten und deine Webseite.
Ja.
So, das war's. Mehr ist ja da noch nicht da.
Überleg mal, wir haben auch viele Empfehlungsgeber, die
ausgegangen
sind. Wir werden Tagebücher veröffentlichen von Partnern. Wir werden, wenn die aus der Kündigungsfrist raus sind, wir werden so viele Stories veröffentlichen, dass ja alles nur am Anfang. Wir haben sogar Leute, die ich ganz am Anfang abgeworben habe, die immer noch in Kündigungsfrist sind, die 2 Jahre zum Jahresende Kündigungsfrist, also fast 3 Jahre. Wenn die erstmal raus sind und die Stories veröffentlicht werden, dass in deren Namen bei der Rentenversicherung angerufen wird, um eine Rentenprüfung zu beantragen, eine Steuerprüfung zu beantragen und wie hinterhergetreten wird bei Leuten, mit denen man zusammen vorher jeden Abend verbracht hat und geguckt hat, wie man sich gegenseitig hilft. Wenn das rauskommt, das wird schon den einen oder anderen abholen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, bei unseren nächsten Vorträgen auf Messen oder auf den Roadshows, darf ich schon darüber sprechen, dass wir auf Roadshows sein werden?
Ja?
Ja, vielleicht geben wir den Leuten auch noch ein bisschen Ausblick, was wir alles noch vorhaben. Aber ich glaube, wir sollten auch einfach mal 2, 3 erfolgreiche Beispiele mit auf die Bühne holen und zeigen so, hey, was haben die vorher im Vertrieb gemacht, was machen die jetzt? Weil innerhalb der Vertriebe wird ja immer erzählt, wenn du den Vertrieb verlässt, bist du eine gescheiterte Existenz.
Ja, also du bist ein Beispiel dafür zum Beispiel. Also nicht für gescheiterte Existenz, sondern für, dass man aus dem Vertrieb auch was machen kann. Ich meine, ich habe dich ja auch aus 1 oder 2, je nachdem, parallel Vertrieb rausgeholt und sind einen gemeinsamen Weg gegangen. Das ist ja nicht so, dass wir beide irgendwie gesponsert sind und beide dann plötzlich die Partner hatten und die Erfahrung, sondern da war ja noch 2, 3 Jahre Entwicklung dazwischen.
Respawn.
Beispiel, dann zusammen dazustehen und zusammen was aufzubauen.
Ja, aber das Ding ist, guck mal, ich sehe jetzt schon die Vorwürfe. Ja, aber ihr macht es ja nur, damit ihr Geld verdient. Weißt du? Was auch so ein behinderter Vorwurf ist, weil, vor allem von Strukturvertrieblern, ja. Also, da kriege ich tatsächlich an den Kopf geworfen, ja, du machst es ja nur, weil du einen monetären Mehrwert davon hast. Ich muss so denken, Digga, jedes Gespräch bei irgendeinem Gin-Tasting mit jemandem, den du rekrutieren willst, dient dem Zweck, dass er in deinem Team anfängt, damit du einen monetären Mehrwert davon hast. Also, was laberst du mich voll?
Ja.
Also, uns beide als Beispiel zu nehmen, wird, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jemand Externes nehmen oder wenn wir einfach ein paar Beispiele zeigen und sagen, hey, guck mal, es läuft doch. Weißt du?
Ja. Ich habe überlegt, eine eigene Rubrik bei mir aufzumachen mit Screenshots von Leuten, die Danke sagen, mit Screenshots von Leuten, die ihren Weg so ein bisschen beschreiben. Einfach ein paar Screenshots von Erfolgen.
Ja, ja, also das ist halt unglaublich, was da jetzt alles so passiert. Wollen wir mal ein bisschen drüber reden, was wir jetzt so in der nächsten Zeit alles vorhaben, was alles kommen wird?
Klar.
Gut. Ich würde gern über die Roadshows reden, weil die finde ich super.
Mhm.
Ja, also wir werden Roadshows machen.
Ja, wir werden uns ein paar Städte raussuchen. Wenn ihr Ideen habt, welche Städte richtig, richtig gut wären, dann einfach mal Russland schreiben. Wir werden uns ein paar Städte aussuchen, werden die besuchen, werden auch Partnern die Möglichkeiten geben, Leute von sich mit reinzusetzen.
Ja.
Also quasi wie ein Existenzgründerseminar im Strukturvertrieb werden wir das vor Ort machen. Ja.
Existenzgründerseminar. Ich hab mir das
auch gedacht. Das wird kostenlos sein. Wir mussten damals immer Geld dafür zahlen.
Ja. Ich habe neulich habe ich so meine alten Instagram-Stories und Instagram-Feeds durchgeschaut. Und da gibt es so ein paar Bilder von mir, wie ich damals noch im Strukturvertrieb einen Vortrag gehalten. Wir hatten immer so Praktikumswochen, wo wir Vertriebspartner gewonnen haben. Und Kundenakquise-Veranstaltungen. Ne? Und da habe ich neulich auch so gedacht, hey, damals Vorträge gehalten vor 15 Leuten, um irgendwelche Kunden und Partner zu gewinnen. Heute halten wir Vorträge auf halt echt, also ich würde sagen, MMM ist schon eine wichtige Branchenmesse.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
So vor Hunderten von Leuten und gehen jetzt bald auch auf Roadshows. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich biete es trotzdem an. Wenn ihr irgendwo an einem Standort seid, wo ihr sagt, hey, wir würden uns gerne den Vortrag vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus, den es auf der MMM gab, in unseren Büroräumlichkeiten angucken, vertraulich. Na, und ihr seid mindestens, für wie viele Leute würden wir rausfahren?
5,34 Dealer.
Ja, 5,34 Dealer. Sagen wir 5,34 Dealer und ihr wollt einfach mit uns darüber sprechen, welche Vorteile, Nachteile Maklerschaft für euch hat. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir kommen persönlich bei euch im Büro vorbei. Wir werden es auch nicht auf Instagram posten. Ne? Und dann kann man da im Vertrauen drüber sprechen. Ich glaube, das ist ein cooles Angebot für viele Leute.
Absolut. Wir haben es auch noch nie ausgesprochen. Aber bieten wir gerne an.
Ja, also ich hab noch eine gute Frage an dich, ja, die mir immer wieder gestellt wird. Warum machst du das? Warum machst du das?
Das mit dem Strukturaufbau, meinst du?
Ja, grundsätzlich Leute aus dem Strukturvertrieb rausholen.
Ich kenne so viele Leute, die im Strukturvertrieb sind, die einfach kein wirkliches Geld verdienen, die Schwierigkeiten haben, Anfragen zu generieren und, sind aber Top-Berater, also wollen wirklich Mehrwerte für die Kunden, wissen aber nicht, wie sie auf Menschen zugehen. Die Menschen möchte ich unterstützen und ich finde die Branche unglaublich wichtig.
Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe irgendwie riesen Spaß daran, den Leuten aufzuklären, ihnen die Wahrheit zu zeigen, wie sie denn ausschaut. Und vor allem, wenn du dann halt so Sprachnachrichten bekommst wie neulich, ne, so hey, ich bin richtig froh, dass ich gewechselt bin. Das tut schon gut. Ja, ich meine, klar ist es auch ein Geschäftsmodell, klar arbeiten wir mit Leads, geben den Leuten eine Unterstützung, Support, helfen denen, ihre Firma aufzubauen. Mhm. Es ist natürlich auch ein Business, aber das krasseste Business macht, glaube ich, keinen Spaß oder das hältst du halt nicht lange durch, wenn es keinen Spaß macht. So.
Ja.
Ja, und gerade darüber zu sprechen, was im Strukturvertrieb abgeht, was draußen in der Maklerschaft abgeht, trotzdem, dass wir halt schon, muss man auch mal sagen, schon echt Nackenschellen kassieren, weil so ein Gerichtsverfahren ist nicht günstig.
Ja.
So, das finde ich schon, also manchmal empfinde ich das so, als ob wir für was Gutes in dieser Branche stehen. Ne? Also, finde ich gut.
Finde ich auch, ja. Ja, die Nachrichten sind super.
Ja, sobald aber die Leute...
Immer Austausch und Gemeinschaft. Also viele sagen ja, hey, ich bleibe im Vertrieb, weil wir hier einen Austausch und eine Gemeinschaft haben. Ich kann dieses Gefühl nicht übergeben. Ich kann es leider nicht auf einen USB-Stick packen und einfach jemanden geben und sagen, hey, steck's hier rein. Nimm das Gefühl. Sondern man muss einfach mal auf eine Messe kommen. Man muss einfach mal ein Meeting von uns sehen. Wir haben auch teilweise Meetings mit über 100 Leuten bei Zoom gemeinsam oder vor Ort auf den Messen. So, wir haben zu Corona-Zeiten natürlich erlaubte Meetings vor Ort gehalten. Mit allen Einhaltungen aller Vorschriften und sowas. Und das Maximum rausgeholt. Also wir versuchen, oder jeder möchte die Gemeinschaft haben, vor allem die Leute, die aus dem Vertrieb rausgegangen sind und plötzlich so viel Freiheit haben, so viele Möglichkeiten haben, wollen sich ja austauschen. Und der Austausch ist dann nicht nur dafür da, dass man an der anderen Person Geld verdient, weil du ja nicht an der anderen Person Geld verdienst, die aus meinem Vertrieb gewechselt ist, sondern sich wirklich gegenseitig auszutauschen, gegenseitig zu helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen.
Also was das Thema Austausch angeht, habe ich sogar noch mal eine ganz, ganz andere Sichtweise. Da möchte ich so provokativ fragen, wie es nur geht, nämlich was bringt dir der beste Austausch, wenn du kein Geld verdienst?
Genau.
Was bringt dir der Scheiß? Ne? Weil letztlich, ganz ehrlich, egal in welchem Vertrieb du bist, wenn du irgendein Problem hast, so, wo kommt der nächste Kunde her? Weil Online-Marketing darfst du nicht machen, Annoncen in der Zeitung darfst du nicht schalten, Events darfst du nicht machen, eigenen Podcast darfst du nicht machen. Wie gewinne ich Kunden?
Umfragen darfst du, glaube ich, nicht mal mehr machen.
Darfst nicht mal mehr Umfragen machen, nein. Ja. Also, ne, Code of Conduct, wer ihn haben will, sagt mir Bescheid. Ist da ein Copyright drauf?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Ja, wer ihn gelesen hat, der weiß Bescheid, wovon wir sprechen. So, das ist halt das Thema. Ja. Da kommst du halt irgendwann mal an einen Punkt, wo du halt entweder dir einen Nebenjob suchst und das Ganze nur noch nebenbei machst, was, glaube ich, auch irgendwo gewollt ist. Ja. Oder da gehst du halt auf deine Führungskräfte hin, holst dir und suchst dir diesen Austausch. Und dann kriegst du irgendwie eine Antwort im Sinne von, ja, mach einfach mehr Umsatz.
Ja, der Austausch ist vor allem ein bisschen gesteuert, wenn ich zum Beispiel meine Führungskraft im Vertrieb, Strukturvertrieb frage, hey, warum gründen manche GmbHs und manche nicht? Kann die Antwort nicht positiv sein in Richtung GmbHs, weil du einfach keine Gründen darfst und du darfst ihn einfach nicht anbinden. Da kommt so, das ist total dumm, eine GmbH zu gründen, weil wenn du dir Geld auszahlst, musst du es ja nochmal versteuern. Ja, aber wenn du ein bisschen weiter denkst und du verdienst nicht nur 60.000 oder 50.000 im Jahr, sondern mehr und lässt einfach Geld in der GmbH, versteuerst du es vielleicht nicht mit 45% und hast vielleicht doch einen Steuervorteil dadurch. Aber erstens denkt die Person nicht so weit, dass man vielleicht auch über 60 verdient. Und zweitens, wenn er den mal klären würde, wie sinnvoll das eigentlich wäre, hätte er ein Problem, den zu halten. Das heißt, manche Aussagen sind sehr gesteuert. Ich würde mal drauf gucken, was die Person sagt und wofür die Person das sagt. Das heißt, einfach den Hintergrund betrachten, ob das nicht vielleicht zum eigenen Schutz oder zum eigenen Zweck ist, wenn eine Person was sagt.
Ja klar, also alleine für diese Aussage, hey, die ständige Prägung eurer Kronprinzen mit wir gegen den Markt ist der beste Schutz vor Vergiftung.
Das ist schon krass.
So, Digga, komm mal mit Fakten an den, an den Punkt, komm mal mit Fakten an die Leute.
Aber sehr poetisch geschrieben.
Ja, das ist auch so eine Krankheit, die ich im Strukturvertrieb immer wieder beobachte, nämlich eine übertriebene Arroganz und irgendwie, dass die Leute sich für was Besseres halten, obwohl sie irgendwie ihre, was weiß ich, 400-500 € im Monat verdienen durch eine Probi.
Ja, ich finde auch, dass nie was Konkretes rauskommt. Irgendwie wird immer so drumherum gesprochen, nichts konkret, also nie konkret.
Ja, es gibt Vertriebe, da habe ich auch mal auf meinem Instagram auch schon drüber gesprochen, so DVG zum Beispiel sind richtig stark darin, Antworten in Metaphern. Ja. Warum bist du bei der DVG? Weil ich gerne Ferraris verkaufen möchte und nicht der Autohändler von Gebrauchtwagen sein will. So, Digga, was?
Ne? Ja.
Solche Dinge.
Oder ja. Wenn du eine Lieblingseissorte hast, dann isst du doch immer nur die gleiche Sorte.
Okay, ich glaube, wir müssen mal eine separate Podcast-Episode machen mit Best-of-Sprüche aus dem Strukturvertrieb.
Wir könnten so viel sammeln. Ja. Was mit der Eissorte, ich habe das erst, als ich draußen war, also im Gespräch, schon gecheckt, aber als ich draußen war, dachte ich so, nein, also ich habe ja ein Lieblingsessen, aber ich ernähre mich doch nicht durchgehend davon. So irgendwie hat, keine Ahnung, er hat sich irgendwo gehört, gemerkt, nicht verstanden, aber einfach auf Repeat. Hinterfragt vielleicht mal ein paar Sprüche, die ihr kriegt. Fragt mal, wie das überhaupt gemeint ist. Vielleicht nicht nur merken und dann wiedergeben, sondern vielleicht auch verstehen.
Ja, auf jeden Fall mal ein bisschen hinterfragen, ein bisschen gucken, was da abgeht. Das ist super, super wichtig.
Das ist ja raus mit den Bällen, ne?
Nein, das lasse ich natürlich drin.
Okay, also wenn du rausschaust, weil ich habe noch eine Minute.
Ja, gut. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Hinterfragt einfach mal, was ihr da für Sprüche gedrückt bekommt, weil es kann nicht sein, dass, wenn es so schlimm wäre, Makler zu sein, was würde dann die Makler dazu treiben, Makler zu werden oder zu bleiben? Also warum? Also, mein bestes Beispiel ist immer, ich habe gerade auf der MMM und auch auf anderen Veranstaltungen überall so viele Leute kennengelernt, die früher im Strukturvertrieb waren und jetzt Makler sind. Ich kenne aber niemanden, der wirklich freier Makler war und zurück in den Strukturvertrieb ist. Warum ist das so? Weißt du?
Das ist so. Also keinen, der mindestens gut war als Makler.
Ja, genau.
Manche versuchen sich dann ins Fixum zu retten. Aber auch das ist nach ein oder zwei Jahren vorbei und dann sind die irgendwo in einem anderen Angestelltenverhältnis.
Ja. Ja. Naja, gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, genug geschnackt. War mal ein bisschen ein anderes Format. Ich fand trotzdem viele coole Inhalte dabei und ich glaube, wir werden so eine Podcast-Episode das eine oder andere Mal noch in Zukunft aufnehmen. Als Spoiler für alle Zuhörer, es wird eine Podcast-Episode geben, in der wir mal einfach über alle Abmahnungen sprechen, die wir bekommen haben. Das sind nicht wenige. Und ich glaube, diese Podcast-Episode mit die besten Sprüche aus dem Strukturvertrieb, die müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht auch nochmal eine Instagram-Umfrage schalten und sagen, hey, haut mal raus, was sind die besten Sprüche, die ihr im Vertrieb bekommen habt? Das wäre, glaube ich, ganz geil.
Ja, wenn ihr das Format cool findet, schreibt Ruslan mal, dann würden wir das häufiger in dem komplett freien Format machen. Das war ungeskriptet und unvorbereitet. Wir dachten einfach, wir lassen so Revue passieren, was die letzte Zeit auf uns zukam, was wir gelernt haben, was an coolen Fragen auf uns zukam, was an lustigen Dingen passiert ist. Wenn ihr konkrete Themen habt, die wir mal besprechen sollen oder dieses Format einfach immer wieder aufnehmen lassen sollen, dann einfach mal schreiben.
Ja, das können wir übrigens auch noch mit ein paar anderen Leuten machen. Wir haben sehr, sehr viele Gesprächspartner, die sehr gerne dazukommen würden, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würden. Schreibt mir einfach auf Insta, russland.korzhuk ist der Name, wie ihr das fandet, ob ihr das gut fandet. Und ja, wer weiß, vielleicht kann der eine oder andere von euch bald selbst als Gast in diesem Podcast sitzen und mal ein bisschen mit uns schnacken. Haut rein.
Ciao.
Deine Daumen sieht man nicht, Digga. Das ist ein Podcast.
Ich dachte, du machst so Cut, weißt du?
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.